Wenn ich so manche Menschen vom goldenen Zeitalter sprechen höre, dann kommt es mir so vor, als wenn so ne, die gebratenen Hündel da in den Mund fliegen und solche Sachen. Nee. Das goldene Zeitalter hat was mit unserem Bewusstsein zu tun und vor allen Dingen mit unserer Fähigkeit zu lieben und uns zu binden. Ich habe den Rai Garve nochmal hier im Studio, der tatsächlich den Schlüssel zum goldenen Zeitalter uns präsentieren möchte. Und wir dürfen gespannt sein, was sein Schlüssel für dieses goldene Zeitalter ist. Wer mehr über Raiks Arbeit erfahren will, guckt einfach unter dieses Video in die Legende. Da sind etliche Links, die ihr nutzen könnt. Ich sag einfach mal, dann kann das jetzt losgehen. Heiße euch also herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Raik, das goldene Zeitalter, das kommt ja nicht einfach so, ne? Und ist nicht einfach so in Kalender geschrieben. Ja, 31.07.23, ne, da ist jetzt goldenes Zeitalter und alles andere ist dann weg. Sondern das scheint, das riecht so ein bisschen nach, auch nach innerer Arbeit. Mhm. Wie auch immer. Also nach etwas, wo wir als Menschheit, als Menschen, als Einzelwesen tatsächlich jetzt gefragt sind, etwas zu tun.
Ja, ja. Es hat sich eine Menge, kann man sagen, angesammelt im Laufe der letzten Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte. Und wir sehen ja alle, jeder ist irgendwo mit irgendetwas aus der Vergangenheit konfrontiert, was sich in gesundheitlicher Veränderung, Beeinträchtigung zeigen kann oder in irgendwelchen Beziehungsgeschichten, die nicht mehr funktionieren. Das sind ja alles nur die äußerlich sichtbaren Anzeichen von einem inneren Prozess. So. Du hast es so schön gesagt, es geht hier wirklich um, wenn wir in ein neues Zeitalter eintauchen wollen, ist es nicht so, wir sitzen einfach unsere Zeit hier ab und plötzlich sind wir wieder im goldenen Zeitalter und so weiter und alles ist vergoldet. Ja. Sondern man könnte sagen, dieser goldene Zustand ist eigentlich ein Bewusstseinszustand.
Ja.
So. Und um dahin zu kommen, man könnte sagen, wir haben vielleicht gewisse Unterstützung seitens bestimmter Großzyklen durch planetare Konstellationen, was auch immer. Aber darauf kommt es jetzt nicht entscheidend an, sondern entscheidend ist diese eigene innere Bewusstseinsarbeit. Und letztendlich arbeiten wir uns alle gegenseitig in diese neue Zeitqualität, weil wir projizieren uns ja und spiegeln uns ja viele Themen. Die Frage ist immer nur, ob wir immer nur auf die gleiche Art und Weise, also mit den gleichen Mustern darauf reagieren, immer mit Auge, Zahn um Zahn und mal da draufhauen. Oder ob tatsächlich da mal so eine Erkenntnis durchkommt, dass es vielleicht einen anderen Weg geben könnte und auch, dass wir es selbst in der Hand haben, wie wir, bestimmte Muster verarbeiten, um sie dann nicht wieder an die nächste Generation weiterzugeben. Weil letztendlich, das ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst, wir tragen so viel Altlasten mit uns herum und auch mit uns mit von den vorherigen Generationen. Und da sind nicht nur Dinge dabei, die wirklich, durch bestimmte Talente, Fähigkeiten weitervererbt wurden, sondern eben auch sehr viele nicht aufgearbeitete Traumamuster.
Ja.
Und jede Generation, die jetzt kommt, jedes Kind, was jetzt gerade neu geboren wird, bringt im Grunde jedes Mal für die betroffene Familie und die betroffenen Eltern die Chance mit, es anders zu machen. Mhm. Und die Frage ist immer, erkennen wir diese Chance, die uns die Natur jedes Mal bietet, wenn ein neues Kind, eine neue Seele hierher kommt? Oder machen wir so weiter, wie wir es bisher kannten? Dann dürfen wir uns aber auch nicht wundern, dass die Dinge weiter so in einer Abwärtsspirale sich entwickeln und der Leidensdruck offensichtlich dann noch größer werden muss. Und wir sind sehr in unserer Gesellschaft im Außen fixiert, schauen immer in die Außenbereiche und wollen da was verändern. Aber es gibt ja dieses berühmte Analogiegesetz, wie innen, so außen. Da heißt es nicht, wie außen, so innen, sondern wie innen, so außen. Das heißt, das Innenleben ist maßgeblich, und da haben wir auch letztendlich die meiste Kontrolle drüber, wenn wir uns dessen bewusst sind, Weil wir können jetzt nicht einfach mal auf einen Fingerschnipp, ich sag mal, die Welt, was da draußen ist, so verändern. Aber wir können uns als Zentrum unserer Welt anfangen zu verändern, indem wir uns bestimmter Muster, die vorher unbewusst gewirkt haben, bewusst werden.
Ja.
Und dann aufhören, diese Muster unbewusst weiterzugeben. Und um in das Thema vielleicht besser reinzukommen, würde ich gerne mal erstmal so eine Ist-Bestandsanalyse machen.
Genau. Ja.
Dass wir erstmal sehen, mit welchen Mustern, mit welchen Trends, mit welchen Verhaltensmustern haben wir es überhaupt in der Welt zu tun aktuell. Vor allen Dingen auch in den westlichen Industrienationen, weil wir sind in der Hinsicht am stärksten gebeutelt aus meiner Sicht.
Mhm.
Ja? Also es gibt ja Wachstum, könnte man sagen. Die Frage ist nur, was wächst denn immer mehr? Es wächst ja zum Beispiel der Medienkonsum, aber auch die Menschen, die psychische Therapien brauchen, werden immer mehr. Menschen verfallen dem Alkohol oder irgendwelchen anderen Alltagsdrogen. Pornografie, also dieses ganze Zersetzende, was auf die jungen Menschen einwirkt, Verschuldungsfalle, Verarmung, Konsum. Und natürlich suchen die Menschen irgendwo ihr Seelenheil in irgendwelchen spirituellen, esoterischen, New Age, was auch immer. Da sind natürlich auch Wahrheiten dabei, keine Frage, aber da sind auch Dinge dabei, die, sag ich mal, sehr fragwürdig sind und die uns vielleicht gar nicht so förderlich sind, die uns eher von eigentlich der eigentlichen Arbeit wieder wegbringen. Ja?
Unser Leben soll in Kanälen fließen und unser Geist in vorgegebener Schiene.
Siehst du?
Mhm.
Ja, also deswegen, auch da muss man aus meiner Sicht sehr aufpassen. Und viele fühlen sich ja auch heute getrieben wie im Hamsterrad. Und also das sind die Dinge, die auf dem Wachstum sind, wenn man so möchte. Und auf der anderen Seite gehen halt, sag ich mal, die christlichen Werte immer mehr in den Bach runter. Die Menschen sehen in den Dingen, die sie tun, nicht mehr den Sinn. Es erfüllt sie nicht, es macht sie nicht glücklich. Die machen es mechanisch, aus Gewohnheit, aus Überlebensbestrebungen, um ihren Lebensstandard zu halten. Aber das ist ja kein wirkliches Leben, das ist eher ein Funktionieren. So. Und offensichtlich muss bei vielen diese Unzufriedenheit noch weiter wachsen, damit endlich mal dieser Blick von außen nach innen gewendet wird. Das ist die schwerste Arbeit, aber auch die lohnenswerteste, muss man so sagen. Ja. Das heißt also, diese, ich sag mal, Untugenden wie Hochmut, Stolz, Habgier, Neid, Wollust, Faulheit, Völlerei und so weiter.
Klingt nach den 7 Todsünden.
Könnte man so sagen. Die werden natürlich durch bestimmte Rahmenbedingungen, die wir heute vorfinden, durch das Geldsystem und auch bestimmte Rahmenbedingungen, die einfach gemacht wurden, sicherlich auch hier und da gefördert. Aber nichtsdestotrotz kann jeder immer wieder aufs Neue entscheiden, es anders zu machen. Weil es gibt ja auch Menschen, die unter diesen Rahmenbedingungen sich anders verhalten.
Ja.
Es ist nicht die Mehrheit, das ist klar. Es war es auch noch nie.
Ja.
Aber sie gibt es. Das heißt, auch es gibt Menschen, die eben Werte wie Glaube, Liebe, Hoffnung, Barmherzigkeit im Alltag praktizieren. Das sind leider die Berufe, die heute überhaupt nicht die große Anerkennung genießen, ja? Obwohl das die wichtigeren Berufe sind oder Berufungen sind, wenn man so möchte. Ja? Dann gibt's noch, habe ich noch eine zweite Abbildung, da sieht man auch noch mal andere Trends, hauptsächlich sag ich mal, im medizinischen Bereich. Also es gibt immer mehr Ärzte, der Medikamentenkonsum geht immer höher. Ja, chronisch Kranke sind auf dem Vormarsch, die Behandlungskosten steigen, der Pflegebedarf steigt bei gleichzeitigem Rückgang des Pflegepersonals, die Bevölkerung überaltert immer mehr und auch ein Problem der Industrienation hauptsächlich, dass also eben der Zustand der Volksgesundheit im Grunde im Keller liegt.
Beim Wort überaltern möchte ich, dass das nicht in den falschen Hals kommt. Es geht nicht um ein würdiges Altwerden, sondern eher um ein unwürdiges.
Es geht um ein Siechtum.
Siechtum.
Viele Menschen in Pflegeheimen sind bettlägerig, sind voller Medikamente, sind nicht mehr Herr oder Frau ihrer Sinne und vegetieren vor sich hin.
Ja. Ja, also ne, wenn man Überalterung der Gesellschaft, heißt natürlich, klar, zu wenig Kinder hinterher.
Klar auch.
Also der Durchschnitt, das ist das eine. Aber an sich ist da erstmal gar nichts gegen einzuwenden, dass ein Mensch 100 oder 110 Jahre alt wird, ne, das ist damit nicht gemeint.
Nein, nein. Wir reden jetzt nicht von den Methusalems oder auch von diesen Blue Zones, also wo Menschen in Würde, in ihrem Kreise ihrer Familie und Großfamilie alt werden und dort auch, ich sag mal, einen Status genießen als sozusagen die Stammesältesten, wenn man so möchte. Das meine ich nicht, sondern wir haben es in unserer Zeit, dass wir eben die Alten absondern.
Genauso
wie die Kinder.
Die
werden also in Einrichtungen gepackt, damit eben die Eltern, die Männer wie Frauen schön immer im Prozess sind, im Arbeitsprozess und die anderen sozusagen nicht zur Last fallen. Das ist eigentlich das, was wir heute haben und das ist eigentlich für eine Gesellschaft, wie wir sie haben, nicht mehr tragbar und leistbar. Ja, wenn man wirklich in ein neues Zeitalter möchte, dann müssen wir auch die Art, wie wir miteinander umgehen, schleunigst hinterfragen.
Darum geht es.
Und wir sehen es ja, als die Lebenserwartung sinkt sogar wieder seit vielen Jahren oder seit einigen Jahren. Das heißt, wir können mit hygienischer Verbesserung, mit verbesserter Nahrungsmittelversorgung und so weiter, können wir die Lebenserwartung nicht sonderlich weiter steigern, sondern jetzt kommt es um andere Dinge oder auf andere Dinge an, sei es Beziehung, Sinn, Glücksgefühle, Lebensqualität. Ja? Also das ist jetzt viel wichtiger, als einfach nur den physischen Körper zu nähren. Ja. Ja? Und das ist aber auch etwas, was nicht nur den Umgang mit den älteren Menschen betrifft, sondern vor allen Dingen auch den Umgang mit Kindern. Und da will ich heute auch sowieso ein bisschen mehr zu sagen, weil da letztendlich wird ja jedes Mal wieder aufs Neue das Problem gesät. Ja? Und es ist schwieriger, einen Menschen, der eine schwere Kindheit hatte, später zu therapieren, als es gleich anders zu machen. Ja, das muss man sich auch bewusst machen. Und wenn wir als Gesellschaft wirklich weiterkommen wollen, dann müssen wir tatsächlich mit den Kindern, mit jedem Kind, das neu geboren wird, anders umgehen, als es bisher der Fall war.
Ja.
Das also ist die Essenz, sage ich immer so, die für mich immer klarer geworden ist. Ich schaue mir ja dieses gesellschaftliche Konstrukt auch sehr genau an und habe mich immer wieder gefragt, woher kommen die Probleme und gleichzeitig, wo muss man den Hebel ansetzen, um es zu verbessern, zu verändern. Und da kommst du immer wieder an den Punkt, es ist ein generationsübergreifender Prozess. Also müssen wir immer wieder an der Schwelle zur nächsten Generation, sprich den jungen Eltern, den jungen Erwachsenen, die in der Lage sind, Kinder zu bekommen, ansetzen. Ja,
ja. Also ich habe ja ein paar Jahre im Arbeitsamt gearbeitet mit jungen Menschen bis 25. Und da waren natürlich auch etliche aus dem Osten. Und mich hat das einfach gewundert, dass die eine so hohe Leistungsbereitschaft hatten, was auch ihre Zeugnisse angeht und so, aber so ein kleines Selbstvertrauen. Und dann bin ich einfach, habe ich gefragt, was ist da los gewesen? Ja, so, und bin erschrocken gewesen darüber, ne, wie früh die damals zum Teil in die Krippe gekommen sind. Ja. Mit 8, 9 Wochen, ne, Wochenkrippe und so weiter. Aber du kommst mit Sicherheit, kommen wir da noch drauf zu sprechen. Also diese mangelnde Vertrauen, weil mangelnde Bindung.
Ganz genau. Ja. Ganz genau. Man könnte sagen, das ist eigentlich das größte Problem, was wir heute haben, diese Bindungslosigkeit oder diese Bindungsstörungen. Aus denen kann man viele Probleme, die wir heute haben, die sich erst im Innenleben zeigen und später dann auch in der Außenwelt, also so wie wir die Welt aktuell sehen mit den Umbrüchen, kann man darauf zurückführen. So, das heißt, wenn wir die Probleme wirklich lösen wollen, müssen wir da hinschauen, an diese Stelle.
Ja. Und Schöne neue Welt anlesen von Aldous Huxley, weil das gibt genau die Richtung vor, wo es hinsteuert. Ja. Absolute Bindungslosigkeit, Sex als Droge, ne? Soma natürlich auch, also zum Einnehmen, aber absolute Bindungslosigkeit.
Ja.
Absolute Bindungslosigkeit, das ist das Ziel.
Ja.
Einer mechanisierten,
entseelten Gesellschaft.
Ja?
Ganz genau. Und ich sag mal so, diese Bücher können uns als eine Warnung aufgefasst werden, dass wir sagen, okay, in diese Richtung kann es gehen, wenn wir nicht gegensteuern.
Ja.
So, und das ist der Punkt. Und um, ich sag mal, den Ist-Zustand nochmal abzurunden, gucken wir uns nochmal die aktuellen, aus meiner Sicht, Engpässe und Herausforderungen an, mit denen wir es jetzt zu tun haben, die wir quasi angehen müssen.
Ja.
Und das können wir nicht durch Technik lösen, das ist das Interessante. Oder sagen wir einige Punkte vielleicht schon, sowas wie Umweltverschmutzungen, aber die meisten Sachen haben was mit unserem Innenleben zu tun. Also wenn jemand, ich sag mal, keine Ahnung von Gesundheit hat, also Gesundheitsanalphabet ist oder immer noch an die Wunderpille glaubt, dann hat das nichts mit Technik zu tun, sondern das ist die Frage, wie weit vertraut er seiner eigenen Natur als Mensch.
Ja, du hast ja selber gesagt, dass du in deinem Studium unheimlich viel über Krankheit gelernt hast. Aber das Wort Gesundheit oder der Begriff Gesundheit, was ist eigentlich Gesundheit? Da seid ihr Ärzte doch auch Analphabeten.
Na, aber hallo.
In gewisser Weise,
ja.
Also jetzt keine pauschalen
Verurteilungen. Ich weiß, aber darum geht es. Ne? Also wir haben es mit Ängsten zu tun. Viele Menschen haben Angst jetzt vor Verarmung, logischerweise. Angst vor Krankheit, Angst vor der Zukunft. Ja? Und Angst, wissen wir auch, zeigt sich psychosomatisch, macht eng. Ja?
Ja.
Stress zehrt aus. Umweltverschmutzungen, chronische Komplexkrankheit, das ist das, was wir im Grunde dank der Industrialisierung auch haben. Ja? Also wir haben 200 Jahre den Planeten eingesaut. Wir haben die Rohstoffe nach wie vor auch heute ausgebeutet. Ja, jetzt geht es ja um Elektroautos, ja, seltene Erden und so weiter. Was da getrieben wird in den Entwicklungsländern, nur um an diese seltenen Erden ranzukommen. Wie viel da zerstört wird an Regenwäldern und das Grundwasser verseucht wird und so weiter. Nur damit wir hier Elektromobilität haben. Fragt sich auch keiner drüber. Ja? Also das ist alles wesentlich komplexer, wie die Welt auch funktioniert. Sie ist vernetzt, ja, und wir denken aber leider nur noch in solchen einfachen Schubladen. Wir geben die Verantwortung an Experten und Autoritäten ab, was fatal ist. Weil wir haben ja sehen können in den letzten zwei Jahren, dass die Expertenentscheidungen nicht unbedingt zum Wohle der Volksgesundheit sind. Obwohl sie das so nennen.
Nicht wirklich.
Ja? Ja. Wir haben uns von unserer Natur entfremdet und wir haben uns auch von der Natur da draußen entfremdet, indem wir uns, so wie wir uns jetzt derzeit in Städten zusammengerottet haben, wenn man so möchte. Wir haben uns von Technik abhängig gemacht und das soll auch nach bestimmten Kreisen auch immer mehr werden, diese Abhängigkeit zur Technik. Ja, das sind aber Engpässe, weil das Menschliche bleibt hier auf der Strecke. Das ist der Punkt. Ja. Wir haben aber auch nicht gelernt, mit dieser Informationsflut umzugehen. Ja. Wir haben uns in Details verloren. Wir erkennen nicht mehr die einfachsten Zusammenhänge. Ja. Also Menschen müssen ja heute in der Schule, die müssen ja betreut werden, was eigenständiges Denken anbelangt. Einfache Zusammenhänge herzustellen, ist bei vielen gar nicht mehr möglich.
Oder gar Analogien.
Das analoges, ist ja senkrechtes Denken, das ist ja schon eine Riesenherausforderung. Weil natürlich das Schulsystem auch nicht diese Aufgabe hat. Das Schulsystem, so wie wir es derzeit haben, zeigt es eigentlich immer mehr seine hässliche Seite. Es geht hier mehr um Dressur als um Bildung. Es geht um Abrichtung. Es geht um Erschaffung von leidenschaftlosen Pflichterfüllern, wie Gerald Hüther das immer so schön sagt. Ja? Und wie erreicht man das? Indem man den Menschen natürlich nur ein rein materialistisches Weltbild vermittelt. Ja? Und ihnen auch nicht klar macht, wie sehr sie selber mit ihrem Denken und Fühlen auf die Welt da draußen einwirken können. Ja. Also Ohnmacht, Sozialatom, isoliertes Sozialatom. Ja? Und das sind so Dinge, die haben primär etwas mit unserem Innenleben zu tun, mit einer bestimmten Psychostruktur, die im Rahmen der Erziehung, der Dressur, der Abrichtung, der Konditionierung, also auch des Social Engineerings entstanden ist bei uns Menschen. Allen voran in den Industrienationen. Mhm. Da sind wir in dieser Hinsicht wirklich die Leidgeplagten. Weil die Bindungslosigkeit oder die Bindungsstörungen sind hier am stärksten aus meiner Sicht ausgeprägt.
Ja. Ja?
Und zwar bewusst. In anderen Ländern, die sind vielleicht materiell schlechter dargestellt, aber die haben immer noch einen familiären Zusammenhalt. Zumindest ist da immer noch die große Sippe, die irgendwas auffangen kann. Und hier gibt es ja für alles irgendwelche Einrichtungen. Ja? Also wenn die Oma nicht mehr kann, dann kommt sie ins Pflegeheim, wird sie von irgendwelchen Leuten gepflegt. Oder wenn das Kind stört, dann kommt sie in die Krippe oder in den Kindergarten, damit die Eltern arbeiten gehen können oder was weiß ich.
So. Und Steuern zahlen können.
Und immer schön zahlen, 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 zahlen. So. Und für uns ist das ja heutzutage, ich sag mal, wenn wir das so kennengelernt haben, wir sind alle irgendwo in der Hinsicht traumatisiert worden, normal. Aber normal ist nicht natürlich. Normal ist normopathisch. Normopathisch. Das heißt, das, was heute als normal gilt, was alle machen, ist krankhaft.
Ja.
Ja? Das müssen wir uns mal bewusst machen. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, was die tieferen Ursachen eigentlich sind für diese verschiedenen Trends, die ich jetzt hier aufgezeigt habe. Und man kann ganz klar sagen, es ist diese Normopathie. Ja. Es ist dieses traumatisierte, bindungsarme Innenleben vieler Menschen, was zu ganz bestimmten Kompensationsmustern geführt hat, die wiederum sich dann im Außen zeigen in Form von körperlich-psychischen Störungen, Erkrankungen, aber eben auch in Kriegshandlungen, in, man könnte sagen, einer globalen sozialen Unordnung, die wir derzeit erleben können, überall. Weil das, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde, das bricht jetzt mit aller Gewalt durch, diese ganzen Muster. Das heißt, diese ganzen Strukturen, die das versucht haben zusammenzuhalten, die können es nicht mehr zusammenhalten. Das sind karmische, man könnte sagen, karmische Altlasten. Das höre ich immer wieder auch von Leuten zum Beispiel, die eben den Krieg erlebt haben als Kinder. Oder aber, die zum Beispiel in solchen Wochenkrippen waren, also wo die Kinder montags um 8 abgegeben wurden und samstags mittags wieder abgeholt wurden. Und das in einem Alter mit 6 bis 8 Wochen, ja. Da bricht diese Sachen, die sie da erlebt haben bis zum dritten Lebensjahr und später natürlich auch, das bricht dann irgendwann, wenn sie 40, 50 und älter sind, bricht das wieder durch. Mhm. Da kommen plötzlich irgendwelche Ängste hoch, wo die Leute gar nicht verstehen, wo kommt das her.
Ja.
Panikattacken, ja. Dann so ein Gefühl, ich bin irgendwie nichts wert oder was weiß ich, was du eben beschrieben hast. Und es bricht auf einmal durch.
Völlig allein auf der Welt, ja.
Und genauso die Kriegsgeneration, ja. Die haben nach dem Krieg nur funktioniert, alles wurde weggedrängt, es wurde niemals aufgearbeitet wirklich. Und jetzt sind sie 60, 70, 80 und älter. Und dann brechen plötzlich diese Muster durch. Die Erinnerung kommt zurück. Und daran sehe ich doch, dass darüber gesprochen werden muss. Da muss hingeschaut werden. Weil jetzt fangen diese Muster an, den Alltag wirklich zu beeinträchtigen. Und das wird, wenn wir das nicht anschauen, wird die Gesellschaft in der Zukunft zerstören.
Mhm.
Also das Menschliche der Gesellschaft. Ja? Das heißt also, das ist das, was heute alle tun oder viele tun. Dieses Normopathische. Also man könnte sagen, diese Anpassung an kranke Verhältnisse. Ja? Wenn wir uns daran gewöhnt haben und Menschen können sich an alles Mögliche gewöhnen, dann zeigt das eigentlich nur, wie tief wir drinstecken.
Ja.
Und da müssen wir anschauen. Da hat jeder seine eigene Hausaufgabe. Jeder hat seine eigene, sagen wir mal, karmische Verpflichtung fast, in seiner eigenen Stammeslinie in dieser Hinsicht aufzuräumen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das kann jeder tun und sollte jeder tun. Ja? Weil sonst werden die Dinger weitergegeben. Ja, jeder kennt vielleicht dieses Thema Familienstellen. Mhm. Das bringt ja eigentlich sehr gut zum Ausdruck, wie sehr diese Verbindungen auch zwischen verschiedenen Familien- und Stammesmitgliedern auch sind. Auch diejenigen, die gerade jetzt keinen Körper haben und nicht inkarniert sind, auch die können Einfluss haben auf das aktuelle Leben und den aktuellen Gesundheitszustand.
Oder das Phänomen, dass Nachgeborene ja, sich auf Plätze stellen von gestorbenen ja. Familienmitgliedern Richtig. Oder Ausgeschlossenen und so.
Richtig.
Und wissen gar nicht, was ihnen passiert. Warum sie bestimmte Symptome entwickeln oder
Ganz
so,
genau.
die eigentlich ihnen selber wissensfremd sind. Ne? Sonst sehr, sehr spannend.
Ganz genau.
Ja, und
jetzt wollen wir mal das Normopathie-Thema mal richtig definieren. Was ist genau. überhaupt Normopathie? Man also, muss dazu sagen, der Begriff existiert in der Medizin, was ich recherchieren konnte, seit 1972. Mhm. Also es ist kein unbekannter Begriff. Nur heute ist es ein Massenphänomen geworden.
Ja.
Was meine ich jetzt unter Normopathie? Ja, das sind mehrere Punkte, auf die es mir jetzt ankommt. Es ist natürlich, was ich schon sagte, diese Natur- und Selbstentfremdung.
Ja.
Also, dass wir uns von uns selbst, von unserem wahren Wesen entfremdet haben als Menschen. Aber vor allen Dingen ist es diese Gleichmacherei. Ja? Also wir haben ja überall Bestrebungen, den Menschen in so eine Konformität zu bringen. Weg vom Individualismus hin zu dieser Konformität. Das ist eine richtige Ideologie, die hier wirkt. Die versucht, alle möglichst unter einen Hut zu bringen. Und das sehen, konnten wir in den letzten 2 Jahren wunderbar sehen. Und Menschen, die das nicht wollen, die sich wehren, die werden sofort ausgegrenzt. Ja? Das heißt also, sozialer Gruppenzwang wird ausgeübt auf die Menschen, damit sie sich in einem Denken und Handeln irgendwo konform verhalten. Ja. Ne? Also man redet von zwanghafter Anpassung an soziokulturelle Normen, und zwar aus Angst vor Ablehnung und Ausgrenzung, sowie auch Unterordnung unter sogenannte gesellschaftliche Autoritäten. Man könnte ja. auch sagen Tyrannen, die sich als ja, Autoritäten aufführen und diktatorische Maßnahmen hier durchboxen. Also wenig Verantwortungsbewusstsein, wenig Mitgefühl, nur noch, ja, es wird so gemacht und bla und fertig. Also man könnte sagen, ein normierter Massemensch. Das ist normopathisch. Ja, der empathielos ist oder zumindest, was die Empathiefähigkeit anbelangt, sehr stark eingeschränkt ist. Also das Leid vielleicht von anderen sieht, aber nicht hinschaut oder wegschaut oder es nicht richtig fühlen kann. Und dann kennt man ja von Unfällen, dann alle gucken zu, aber keiner geht hin und hilft so richtig. Ja?
Ja,
oder
ja.
nur ganz wenige. Ja, und das sind diese, genau diese Punkte. Die Leute sind verunsichert mit der Situation, sie sind vielleicht überfordert, weil es bei ihnen etwas triggert. Oh, nee, und dann nee, mache ich lieber gar nichts, bevor ich was falsch mache.
Genau.
Und derjenige verblutet dafür, das ist ich als Beispiel. Ja. Ja? Das wäre mal so ein Beispiel für dieses Triggern von Mustern, die schon installiert sind, Ohnmachtsmuster, die einen sagen, nee, bevor ich was falsch mache, mache ich gar nichts.
Ja? Ja.
Und es zeigt sich auch in dieser Unreife. Und zwar, es gibt ein Phänomen in der Bindungsforschung. Man spricht hier von dem Phänomen der gleichaltrigen Orientierung.
Oh ja.
Ja?
Oh ja.
Und das Problem mit der gleichaltrigen Orientierung ist, also, dass sich Kinder hauptsächlich unter Gleichaltrigen sich ihre Bezugspersonen suchen.
Sogenannten Peer Groups.
Peer Groups, ja. Und das führt letztendlich auch zu einer sogenannten horizontalen Kulturvermittlung. Also von Unreifen untereinander.
Genau.
Und nicht mehr, wie wir es eigentlich haben, von den reifen Erwachsenen zu den Kindern. Also eine vertikale Kulturvermittlung.
Und das auf eine Weise, dass uns überhaupt nicht bewusst ist.
Richtig.
Wie tief das geht.
Ja.
Ja, dass diese, ich glaube, der Neufeld
ja.
aus...
Gordon Neufeld, ja.
Gordon Neufeld hat das so praktisch ins Bewusstsein gerufen.
Ja.
Ja, dass da Stickum, also ohne dass uns das bewusst wurde, diese... gleich, ne, auf der gleichen Ebene, dass unglaublich viele Verletzungen und sonst dann da stattfanden und dieses Intergenerative ja. einfach nicht mehr da ist. Ne?
Und zwar auf der gleichen unreifen Ebene.
Ja, natürlich.
Was soll da für Kultur vermittelt werden?
Ja.
Ich meine, die Massenkultur, die wir haben durch die Medien, die ist ja für die Jugendlichen auch genau auf die ist ja eine Konsumentengruppe zugeschnitten. Und das ja. heißt, erstmal, wenn die anfangen, sich untereinander zu orientieren, statt an den Eltern oder an Erwachsenen, das ist das Erste. Und dann wird dieser mediale Einfluss kommt hinzu und dann sehen wir, was bei rauskommt. Es bildet sich eine Subkultur,
ja.
Ja, die sehr primitiv ist, die den Kindern aber und den Jugendlichen aber nicht die Wärme und die Nähe und den Schutz bietet, wie eigentlich ihre liebenden Eltern es täten.
Ja.
Ja, muss man ganz klar sagen. Sie finden dort nicht die Geborgenheit
wenn
in der
sie
Gruppe.
Es könnten.
Ja, richtig.
Täten, diese, wenn sie es könnten. Ja.
Richtig, ganz genau. Das heißt, die jungen Menschen werden aufgrund dieser Einflüsse auf einem unreifen Niveau gehalten. Das heißt, ihre biologischen Körper wachsen heran, werden reif, sind in der Lage, wieder Leben zu gebären, aber die Psyche bleibt unreif. Psychoemotionale Unreife.
Ja.
Und das sind langfristige Auswirkungen, die wir haben. Ja, man kann auch sagen, das, was wir jetzt momentan sehen, also wir sind ja auch an einer Art Phasenübergang, könnte man sagen, von ja. verschiedenen Zeitaltern, aber wir erleben gerade die Auswirkungen des okkulten Zeitalters, wo also massiv mit Informationswaffen, da hatte ich auch schon mal drüber gesprochen, auf uns eingewirkt wurde. Ja, also vielleicht nochmal zur Wiederholung. Es gibt drei Arten von Informationswaffen. Einmal ist es das Weltbild bzw. die Weltanschauung. Dann ist es das Geschichtsbild. Da kann man natürlich auch die Geschichte fälschen und uns eine andere Vergangenheit vermitteln. Und dann sind es die vorherrschenden Ideologien bzw. Religion oder sogenannte Wissenschaft. So. Und damit werden natürlich heute in den Schulen die Kinder entsprechend, was ihr Weltbild anbelangt, geformt. Und zwar für die Normierung, für die Konformität, die gewünscht ist vom System. So. Und wenn Eltern das nicht verstehen, dass das fatal ist, was da passiert, und die Kinder können es ja nicht, haben ja keinen Vergleich, weil ja alle diesen Einflüssen ausgesetzt sind, dann formt sich eine ganze Generation auf diesem Niveau, auf diesem unreifen Niveau, unkritischen Niveau. Denk an diese ganze Greta-Generation, ja, die überhaupt nicht die einfachsten physikalischen Zusammenhänge kennen, nur nachplappern und meinen, jetzt CO2 ist der Klimakiller schlechthin und so weiter. Und das kommt dann am Ende bei raus, wenn wir normopathische Verhältnisse haben. Und das muss man erstmal sich in dieser Tragweite bewusst machen, bevor man überhaupt Ansätze hat, um diesen Teufelskreis. Es ist ein Teufelskreis. Das kann man vielleicht auch nochmal in der nächsten Abbildung zeigen.
Wie wichtig, dieser, ne? wie entsteht solche
wie entsteht ne? überhaupt so
Normopathie?
Etwas?
Ja? Also dieser Hang, ja, sich eigentlich krankhaften
gesellschaftlichen Mustern Verhältnissen anzupassen. Ja, so könnte man es sagen.
Oder Angst davor zu haben, für sich zu stehen und nicht den Normen zu entsprechen.
Ganz genau, ganz genau. Und das fängt halt sehr früh an. Es fängt im Bereich, wenn man so möchte, also hier ist jetzt einfach mal dargestellt, dieser Werdegang eines normalen Menschen, wenn er in die westliche Gesellschaft hineingeboren wird, klassischerweise Krankenhausgeburt, dann kommen gleich die ersten Impfungen, dann kommt eben Krippe, zu DDR-Zeiten halt auch die Wochenkrippe, Kindergarten, dann kommt der Schulzwang und dann hat man nach ungefähr 18 bis 19 Jahren hat man einen angepassten, unreifen, leidenschaftslosen, Pflichterfüller, Konsumenten, Sklaven erschaffen. Und wie geht das? Indem man einfach auf diesem Weg letztendlich das Thema der Bindung oder man könnte sagen die Bindungsfähigkeit sabotiert oder torpediert, also zu Bindungsstörungen führt. Bindungsstörungen führen zu sogenannten Bindungslücken. Bindungslücken wiederum müssen geschlossen werden. Ja, ein Kind, ein Mensch braucht immer Orientierung, wenn er heranreift. Das heißt, wenn die eigenen Eltern nicht zur Verfügung stehen oder andere erwachsene Bezugspersonen, zum Beispiel in der Krippe oder im Kindergarten, dann sind das eben die Kinder, die anderen Mitinsassen, wenn man so möchte. In der Schule geht das natürlich weiter. Und die Schule, das hatte ich auch schon mal gesagt, verfolgt natürlich auch einen unsichtbaren Lehrplan, der natürlich auch verschiedene Lektionen hat, die dazu beitragen, dass die Kinder auch angepasst sind und diese Konformität hineingeraten. Und das kommt dann zusammen und fördert am Ende letztendlich auch wieder dieses Phänomen der gleichaltrigen Orientierung. Damit wird quasi die Unreife mehr oder weniger konserviert. Wir haben also biologisch Erwachsene, aber im Grunde emotional, was du beschrieben hast, Selbstwert ist im Keller, Unsicherheiten, Ängste. Und die kommen alle, kann man immer wieder, wenn man sich mit Bindungsforschung beschäftigt, immer wieder auf letztendlich traumatische Erlebnisse in der Kindheit zurückführen. Und das führt eben zu verschiedenen, ich sag mal, Reifeverzögerungen oder gar Reifestopps. Es kann aber auch zu somatischen Veränderungen führen. Also Trennungskonflikte zu den wichtigen Bezugspersonen können sich mit Hautsymptomen zeigen.
Ja.
Die klassischen Kinderkrankheiten sind meistens Bindungstraumata. Ja? Also einfaches Beispiel, die Haut ist ja einerseits unser Abgrenzungsorgan, aber andererseits auch unser Kontaktorgan. Und je nachdem, wo sich eine Hautsymptomatik zeigt, kann man auch darauf schließen, was für ein Thema dahinter ist. Also wenn zum Beispiel Hautsymptome auf der Außenseite sich befinden, so Neurodermitis-Symptome, Ellbogen, ja, zum Beispiel Knie außen, ja, dann sind das Abgrenzungsthemen meistens. Weil das sind die Seiten, mit denen wir uns ja abgrenzen, schützen. Umgekehrt haben wir Symptome auf der Innenseite, also was weiß ich, in den Ellbeugen oder in den Kniekehlen oder auch in den Innenseiten hier, dann sind das Themen, wo es eher darum geht, Kontakt haben zu wollen, also Nähe zu haben zu wollen, aber sie nicht zu bekommen.
Ja.
Und in dieser Hinsicht einen Konflikt erlitten zu haben. Das heißt, man kann also viele, wenn nicht sogar alle sogenannten Kinderkrankheiten, kann man mit sowas erklären mittlerweile. Ja, also für diejenigen, die es interessiert, 5 biologische Naturgesetze sich mal mit näher mit beschäftigen, das ist eine Offenbarung. Mhm. Dann sehen wir erstmal, wie grausam diese Gesellschaft eigentlich ist und wie traumatisch wir mit Kindern umgehen, obwohl wir uns das nicht als traumatisch vielleicht betrachten. Aber das hat ja auch Gründe, weil wir es selber vielleicht nicht so mehr fühlen können.
Ja.
Das heißt, das Traumamuster, was wir an Kinder weitergeben, wo die dann rumschreien, dann heißt es ja, Kinder schreien, weil sie ihre lungenkräftigen Kinder schreien. Das ist halt so, sind ja Kinder. Es ist schlimm, wenn man sich das schon so zurechtredet, weil das zeigt eigentlich die eigene Empathielosigkeit. Ja, muss man einfach ganz klar sagen. Und das ist der Teufelskreis. Weil wenn ein Mensch dieses Prozedere hinter sich hat und keinen Vergleich hat, dann hat er diesen Vollschaden mitgenommen. Das geht gar nicht anders. So. Und dann hat er ein Muster, das für ihn die Normalität entspricht. Und dieses Muster wird er dann, weil er wird einen anderen Partner finden und damit mit dem Kinder zeugen. Und dann wird er dieses Muster, wenn er es nicht erkennt und aufarbeitet, weitergeben. Er kann es gar nicht, es geht gar nicht anders.
Ja.
Und auf diese Art und Weise entsteht dieser Teufelskreis.
Ja.
Und man muss auch verstehen, diese bindungsarme Erziehungsmethodik wurde richtig forciert, zum Beispiel im Dritten Reich und natürlich in der DDR.
Ja.
Und es betrifft Millionen Menschen,
ja,
die diese Bindungsstörungen erlebt haben. So. Und die haben diese Muster später weitergegeben. Und Deutschland ist da, sage ich mal, ein Sonderfall. Also ich habe mich letztens sehr viel mit dem Thema nochmal Wochenkrippen beschäftigt.
Ja.
Und man muss dazu sagen, also in der DDR gab es Wochenkrippen von 1952 bis 1992. Ja? Und die Kinder waren also von der 6. Lebenswoche bis zum 3. Lebensjahr in diesen Einrichtungen. Man schätzt, 500.000 Kinder haben diesen Prozess innerhalb dieser 40 Jahre durchlaufen. Und andere Länder, also man hat Untersuchungen gemacht, was für Auswirkungen das hat. Man hat dann an den 60er Jahren schon festgestellt, dass die Kinder, die sich in diesen Wochenkrippeneinrichtungen befunden haben, dass die in ihrer ganzen Entwicklung verzögert waren. Also wesentlich schlechter sprechen konnten, motorisch schlechter drauf waren und so weiter. Also man konnte sehen, es hat nur Nachteile. Und welche Konsequenzen wurden gezogen? Es wurde weitergemacht, aber nur in der DDR. In anderen sozialistischen Ländern hat man diese Wochenkrippen wieder abgeschafft.
Tatsächlich?
Ja. Und da habe ich nur gedacht, oha, da haben wir Deutschen mal wieder so einen Sonderweg gewählt. Ja? Wir haben es also sozusagen auf die Spitze getrieben. Das heißt, es wurde weiter propagiert im Staatsfernsehen und wo auch immer, dass das also sehr gut sei und entlastend sei und so weiter, weil natürlich die Frau dann arbeiten gehen kann, auch im Schichtdienst und so weiter.
Und? Also nicht die Leistungsbereitschaft. Ja. Leistung führte zu Anerkennung und Anerkennung wurde als Liebe abgebucht.
Richtig. Richtig.
War natürlich.
Und eine gute Mutter, so wurde es auch propagiert, ist nur diejenige, die sowohl ein Kind großzieht, als auch arbeiten gehen kann. Und dadurch, dass sie im Schichtdienst arbeitet, kann sie ihr Kind natürlich nicht versorgen. Also gibt es ja diese wunderbaren, tollen Wochenkrippen.
Genau.
So.
Und jetzt in ganz Deutschland.
Ja, und wenn man sich
also
das mal.
Wochenkrippen, weiß ich jetzt
na, die gibt es jetzt nicht mehr. Die gibt es jetzt nicht mehr. Aber es wird natürlich überall Kindergärten ausgebaut, als ob das eine Errungenschaft ist. Also eine Stadt präsentiert sich ja dann immer auch hier in Leipzig besonders kinderfreundlich, wenn es besonders viele Kindereinrichtungen gäbe.
Ja.
Ja. Man könnte überlegen, das Geld, was man da investiert, könnte man in völlig andere Kanäle investieren.
Natürlich.
Ja, indem man die Familien unterstützt, indem man mehr über Bindung erklärt, wie wichtig Bindung ist, Bindungsforschung, dass man das zum Allgemeingut macht. Und stattdessen, was macht man heutzutage? Man doktert nur an dem Verhalten der Kinder rum, aber versteht gar nicht, warum die Kinder sich so verhalten. Aus der Bindungsforschung kannst du es sofort nachvollziehen, warum die sich so verhalten. Ja?
Ja.
Und das ist eben das Fatale. Dieser verhaltenstherapeutische Ansatz, der wird ja diesem Innenleben, diesen traumatischen Erlebnissen, die das Kind erlebt hat, niemals gerecht. Sondern der versucht ja nur durch, sagen wir mal, ganz einfache Verhaltenskorrektur von außen, das Kind wieder in die Normalität zurückzubekommen. Es muss ja funktionieren, es muss ja in der Schule funktionieren und so weiter. Es darf nicht überaktiv sein oder es mit Lernschwierigkeiten hinterherhinken und so weiter. Dann wird es entsprechend gefördert. Aber das, was das Kind wirklich braucht, das biologische Bedürfnis nach Nähe, nach Zuwendung, das wird nicht gesehen.
Beziehung.
Weil die Menschen, die diese Angebote annehmen, natürlich selber diesen Prozess durchhaben und gar nicht erkennen, weil sie selber, ich sag mal, gefühlsgepanzert sind und das nicht erleben und nicht fühlen. Das Problem ist fühlen. Wenn die Menschen es nicht fühlen, wenn sie nicht fühlen, was wirklich Leid schon, kleinere Dinge können ja schon das Leid für das Kind sein. Für das Kind ist es hochdramatisch. Der Erwachsene sieht das nicht so.
Ja.
Der denkt, wieso, das Kind ist gut genährt, ist alles wunderbar, war in den Wochenkrippen ja auch so.
Hat doch auch schon gelacht.
Ja. Und das ist eben das Problem, diese Empathielosigkeit oder diese zumindest stark herabgesetzte Empathiefähigkeit ist das Problem. Dass also normopathische Menschen gar nicht erkennen, dass sie der nächsten Generation eigentlich schon wieder Leid antun, weil das ja allen so geht und Kinder schreien nun mal ganz viel und so weiter und so fort. Und sie haben nicht den Vergleich. Und auf diese Art und Weise wird dieses Muster immer weiter getrieben.
Ja.
Bis man es mal offen anspricht und sagt, hey, das geht nicht so. Das ist nachweislich nicht richtig zumindest, oder nicht natürlich, weil es immer wieder bestimmte Muster erzeugt und dadurch die Gesellschaft in diesem normopathischen Zustand hält. Ja? Und wir können ja mal gucken, damit es konkreter wird, was für Störeinflüsse gibt es denn auf dieses elterliche Vertrauensband, auf dieses Bindungsband, nur damit man mal sich bewusst wird, was eigentlich alles heute schädlich sein kann, wo die meisten sagen, wieso, das ist doch ein Fortschritt. Nehmen wir mal an, Ultraschalluntersuchungen während der Schwangerschaft. Ja? Also elektromagnetische Beeinflussung des werdenden Kindes im Mutterleib. Ja, das ist Lärm, das ist Stress, das ist existenzielle Bedrohung für den Keimling, der da drin ist. Ja? Für die Eltern ist es Kinderkino oder wie man sagt, oder Baby-TV. Ja? So wird es verniedlicht. Aber das ist ein Angriff, wenn man so möchte. Wird so nicht gesehen. Genauso auch die Kaiserschnittgeburt. Es gibt Indikationen für eine Kaiserschnittgeburt. Es geht nicht darum, pauschal zu sagen, es ist schlecht. Ja, wenn das Kind wirklich sich im Becken da verhakt hat, sage ich mal so, und es gibt keine andere Möglichkeit, keine Frage. Aber es gibt ja auch Wunsch-Kaiserschnitte. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, immer mehr tendieren eher dazu. Und das ist nicht gut. Weil natürlich dann auch sehr schnell, wenn das Kind raus ist, sofort die Nabelschnur durchtrennt wird, während sie noch pulsiert.
Klar.
Auch eine Art von Trauma. Das Blut gehört dem Kind. Und wenn das Blut in der Nabelschnur nicht dem Kind zur Verfügung steht und es wird gewaltsam getrennt, dann hat es keine Sauerstoffversorgung. Ja, und dann schreit es. Es muss ja schreien, um irgendwie. Ja, und dann heißt es, ja, es schreit, die Lungen sind schön kräftig und so weiter. Ja. Und so werden eigentlich hochdramatische Zustände sich schön geredet, sage ich jetzt einfach mal so. Das nächste Thema, der nächste Angriff kommt dann in Form der Impfungen. Ja. Impfungen haben noch wirklich nie einen Beitrag zur Volksgesundheit getragen. Das ist eine der größten Lügen in der Medizin, muss man ganz klar sagen. Es ist immer irgendwelche Reifeverzögerungen oder irgendwelche neurologischen Probleme, die daraus entstanden sind. Ja, solange die Ärzte, Therapeuten und auch viele Eltern immer noch glauben, das ist ein Fortschritt für die Medizin und für
36 die, Impfungen, ja, ne? Ja.
Dann muss man sagen, ja, ihr fühlt das ja gar nicht mehr, ja, ja. Was da wirklich mit passiert. Dann etwas, wo die meisten vielleicht sagen, ist doch harmlos. Ein Kinderwagen, wo die Kinder hauptsächlich nach vorne schauen. Ganz kleine Babys. Ja? Die sind völlig reizüberflutet.
Ja.
Ja? Ein Baby ist kein Schiebling, sondern ein Tragling. Die gehören hierhin, ans Herz. Das kennen Sie.
Das sieht man Gott sei Dank hier in Leipzig.
Ja, es ist mehr.
Der Kinderwagen wird geschoben und das Kind hier getragen.
Genau, genau.
Das finde ich gut.
Ja. Ja. Oder viel zu früh ein eigenes Kinderbett, ein eigenes Kinderzimmer. Mhm. Ja, der Säugling wird da nachts geparkt, macht kein normales Tier, bringt seinen Nachwuchs irgendwo nachts in ein anderes Zimmer oder so. Die liegen immer schön an der Seite, dass man immer jederzeit reagieren kann. Aber wir Menschen sind da anders konditioniert. Ja. Wir glauben, wenn wir besonders schönes Kinderzimmer haben mit ganz viel Spielzeug, sind wir gute Eltern. Dabei brauchen die Kinder das nicht. Die brauchen einfach nur Nähe, die brauchen Zuwendung, die brauchen Liebe.
Sicherheit.
Und Sicherheitsgefühl, ja. Dann das große Thema zu frühe Fremdbetreuung. Also Kinderkrippe, Wochenkrippe, Kindergarten und so weiter. Ja. Ist ein Thema für sich, kann man auch ganz viel zu sagen. Aber es geht einfach mal darum, ich möchte so ein bisschen mal sensibilisieren für dieses Thema der Bindung. Wenn ein Kind gerne in den Kindergarten geht, ist es ein schlechtes Zeichen. Weil dann hat es bereits die gleichaltrige Orientierung an andere Kinder. Und dann ist die Bindung zu den Eltern schon schlechter. Das wird aber, wie gesagt, heute anders gesehen. Da wird gesagt, wieso, ist doch toll, es geht gerne hin, hat da seine Freunde, es wird sozialisiert. Nein, sozialisiert wird ein Kind nicht, indem es nur mit anderen Kindern zusammen ist, sondern Sozialverhalten lernt das Kind von Erwachsenen. Da sind wir wieder beim Thema vertikale Kulturvermittlung. Ja? Unter den Kindern, was lernen die da? Recht des Stärkeren. Ja? Die Kinder, die ein bisschen zarter beseitet sind, die haben das Nachsehen. Die werden da traumatisiert. Zum Beispiel. Ja. Aber wird halt nicht so gesehen.
Ja.
Dann haben wir diesen Zwang zur Beschulung, staatliche Zwangsbeschulung mit Frühsexualisierung. Auch das ist fatal, wenn man überlegt. Ein so sensibles Thema wie Sexualität wird heute im Kindergarten. Ja.
Ja.
Es wird dermaßen grob und mechanisch und ohne Sensibilität vermittelt, ja. Und damit stumpft man im Grunde bei den Kindern ganz früh auch etwas ab.
Auch bei Schöne neue Welt.
Schöne neue Welt, ja.
Super. So, Frühsexualisierung im Kindergarten,
ja.
Ne, sich gegenseitig zu stimulieren,
ja.
Werden sie angehalten, die Kinder. Ja.
Dann das große Thema Computerspiele, Smartphones, also Flucht in virtuelle Realitäten. Bevor die Kinder überhaupt einen Bezug haben zu der natürlichen Welt, haben sie schon sehr viel in der virtuellen Welt verbracht. Und die können ja nicht am Anfang unterscheiden, was ist virtuell, was ist natürlich. Ja? Das ist alles leuchtend bunt und was weiß ich.
So wie am Aquarium, ich will das größer wischen. Ne?
Ja, ganz genau, ganz genau.
Hier beim Tablet.
Ja, ja,
ja. Ja,
ja. Ja, man lacht immer drüber, aber also ich finde, das ist nicht zum Lachen.
Nee.
Darum müssen wir auch aufhören, über diese Dinge in der lustigen Form zu sprechen. Man muss ernst darüber sprechen, weil es ist fatal. Weil der Zustand, den wir derzeit haben in der Welt, vor allen Dingen eben auch in unserer Gesellschaft, ist ein Spiegelbild von diesen Mustern. Und solange wir das nicht anerkennen, dass es wirklich ernst ist, die Lage ist bedrohlich und ernst, und wir dann nur drüber so hinweg lächeln, so ja, so Verlegenheitslächeln, nenne ich das mal, wird sich nichts ändern können. Da können wir lange aufs goldene Zeitalter warten.
Mhm.
Ja? Also ich finde, die Lage ist wirklich ernst. Und man muss es auch mal ernst besprechen und nicht immer verniedlichen. Großes Thema Maßlosigkeit bei Geschenken. Syndrom des überbeschenkten Kindes. So drücken ja viele, die nicht mehr fühlen können, ihre Liebe aus. Ja, indem sie sagen, ich habe doch alles für dich gemacht. Ich habe dir so viel geschenkt. Ja, aber du warst nie da. Du hast mit mir keine Zeit verbracht.
Genau.
Du warst nicht da, als ich das und das erlebt habe.
Das größte Geschenk ist die Zeit, die Lebenszeit.
Die Aufmerksamkeit. Und für ein Kind ist Liebe gleich Aufmerksamkeit einer Bezugsperson. Ja. Und nicht Liebe gleich so ein Berg Geschenke.
Nix da.
Ja? Weil Wertschätzung, wenn du immer nur alles bekommst, wenn du sagst, ich will das, kriegst das, ich trage, dann ist auch irgendwann, ich sag mal, die Wertschätzung ist nicht mehr da. Ja, diese Freude im Herzen, wenn man mal wirklich was bekommt, wo man sich drauf gefreut hat, die fehlt ja dann.
Ja.
So. Und dann kommen wir eben zu diesem Thema Gleichaltrigenorientierung als Massenphänomen, wo einfach im Grunde das gesamte Kulturniveau dermaßen nach unten gekommen ist, gesenkt wurde,
ja,
weil einfach Kinder untereinander natürlich sich nicht hohe geistige Werte vermitteln können und ethische Normen, sondern die machen das, was die Massenkultur, also sprich die Medien, vorgeben. So. Und dann sehen wir das. Und wir brauchen ja nur den Gedanken mal 10 Jahre weiterspinnen, was dann da am Ende bei rauskommt. Die jetzige junge Generation, Jugendgeneration in 10, 15 Jahren sitzt dann irgendwann in den Schaltstellen der Macht, ja. Sehen wir jetzt schon in der Politik, was dabei rauskommt, wenn da so Anfang 30, 35-Jährige verantwortungsvolle Positionen haben, dahin gehievt wurden. Ja? Ja, wir sehen ja, was passiert. Also wo sind hier bitte schön, ich sag mal, Politiker mit Format, mit wirklich Charakterstärke und so weiter. Heute ist es ein einziger Clownsverein, was wir da sehen.
Ja.
Ja? Und jeder versucht dann nur an sich zu denken, seine eigenen Freunde und so weiter in Sicherheit zu bringen. Aber dieses Thema Verantwortung für andere zu übernehmen, geschweige denn für die nachfolgende Generation und die Ressourcen, wo sehe ich das? Sehe ich gar nicht.
Ja. Ja.
Und das sind die Auswirkungen. Deswegen ist das Thema, was ich hier anspreche, das zentrale Thema überhaupt. Alles andere ist unwichtig, wenn man das begriffen hat, wie entscheidend dieser Prozess ist, wie ein Mensch in den ersten, sagen wir mal, 7 Lebensjahren geprägt wird, wie er Liebe oder auch keine Liebe erfährt, wie er Bindung erfährt oder das Gegenteil davon.
So. Ja.
Das prägt ihn sein ganzes Leben. Und dadurch macht es ihn auch beeinflussbar für diese medialen Einflüsse, die wir auch haben. Und das ist ja für bestimmte Kreise ist ja diese Art von Normopathie gewünscht, weil dann kann man diese Menschen natürlich auch leichter anhand ihrer Instinkte und Bedürfnisse lenken und leiten, wie es in deren Sinne ist. Und damit kann ein Mensch aber niemals wirklich frei sein,
weil
er keine Kontrolle über sein Innenleben hat. Ja. Und das ist genau das, wenn ein Mensch also gefühlsgepanzert ist, wenn er nicht mehr fühlen kann. Ja? Das ist wie so ein Eisbergphänomen. Wir haben ein Kind, hochsensibel, kommt in diese Welt und erlebt im Grunde von Anfang an, vielleicht auch schon im Mutterleib, durch Ultraschallgeschichten, traumatische Erlebnisse. Die summieren sich auf. Und das Kind hat dann das Problem, es will ja überleben. Also wie geht es mit der Situation um? Es wird bestimmte starke emotionale Empfindungen abspalten.
Ja.
Damit es überleben kann. So entstehen ja letztendlich auch das, was wir in der Traumaforschung kennen, multiple Persönlichkeiten, Persönlichkeitsabspaltungen.
Also extrem.
Also wenn Kinder in extreme Gewalt ausgesetzt sind, Trauma, Schock, Konflikte, was auch immer, ja, dann finden Abspaltungen statt, um zu überleben. Der Körper, irgendwie schaffen die das. Ja?
Ja.
Das Problem ist nur, in dem Moment, wo bestimmte Gefühle nicht mehr gefühlt werden können, Trauer, Schmerzen, was auch immer, dann kann auch ein bestimmter Reifeprozess nicht mehr stattfinden. Das heißt, das Kind wird emotional an der Stelle mehr oder weniger eingefroren, so emotional. Das heißt, die für die Reifung notwendigen Gefühle fehlen, die Entwicklung bleibt stehen. Das ist alles, was im Innenleben passiert. Und dann sehen wir im Außen, dass sich dieser Mensch vielleicht in der Schule schwer tut mit dem Lernen, dass er Schwierigkeiten hat zu lernen, dass er bestimmte Voraussetzungen gar nicht mehr mitbringt, um überhaupt dem Unterricht folgen zu können. Dass er eigenmotiviert handelt, dass er eher so passiv ist und immer angetrieben werden muss, dass er nicht mehr diese Emergenz hat, dieses aus sich selbst heraus motivierte Handeln, sich mit den Sachen zu beschäftigen, dass er Frustrationstoleranz besitzt, ja, dass er auch widersprüchliche Meinungen integrieren kann, also diese integrative Fähigkeit. Das sind alles Voraussetzungen, die man haben muss, um überhaupt dem normalen Unterricht folgen zu können. Und die meisten bringen das gar nicht mehr mit. Und die Lehrer kämpfen eigentlich nur noch um die Aufmerksamkeit der Kinder und versuchen sich da wie so ein Löwendompteur in diesen Haifischbecken durchzusetzen, sage ich jetzt mal so.
Genau. Das ist gut, im Haifischbecken.
Ja, das heißt, durch diese Geschichten entsteht eine Unreife und auch eine emotionale Abstumpfung.
Ja.
Und jetzt brauchen wir nur sagen, wie sieht es denn aus, wenn dieser Mensch selber groß ist und Kinder kriegen kann? Der ist emotional abgestumpft. Der wird in bestimmten Situationen an seine eigenen Muster erinnert, durch das Geschrei der Kinder und wird sich dann entsprechend diese eine Art innere Schmerzabwehr, haben sich ja auch schon herausgebildet. Das heißt, das sind diese Muster, die dann im Grunde sagen, nee, will ich nicht. Und schon spürt das Kind vielleicht auch, dass es nicht die Zuwendung bekommt, die es vielleicht bräuchte. Ja? Und dann wird das aufgenommen, daraus entstehen wieder neue Kompensationsmuster und dann ist dieses Kind irgendwann auch groß und dann geht es weiter. Und das ist unser Problem, das wir heute haben.
Das muss durchbrochen werden.
Ja. Das können wir durchbrechen. Ja? Deswegen haben wir ja diese Lernaufgabe hier bekommen. Aber das ist ein ziemlich dicker Brocken, muss man mal sagen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, man muss erstmal das Problem richtig verstanden haben, bevor man über Lösungen spricht. Weil sonst manövrieren wir uns immer schön um das eigentliche Problem herum und kommen nicht zum Kern.
Ja.
Und der Kern, ich kann es wirklich auf den Punkt bringen, ist eigentlich das Thema Bindung.
Ja.
Wenn man es mal auf den Punkt bringt.
Absolut.
Und zwar die Störung der natürlichen Bindung, die eigentlich, wie soll ich sagen, die, wenn man die Menschen nicht beeinflussen würde, normal wäre oder natürlich wäre. Also wir würden das von uns aus machen, ja. Aber dadurch, dass wir in einem Arbeitsprozess, in einem Geldsystem, was uns ständig in die Konkurrenz zwingt, uns immer viel wegnimmt, wir dadurch in ein Hamsterrad laufen und so weiter und so fort, werden wir von dieser Natürlichkeit weggeführt und gewöhnen uns an dieses Normopathische und bringen das natürlich dann auch den Kindern bei, weil nach dem Motto, du willst in diesem System auch irgendwie klarkommen, vielleicht sogar erfolgreich sein, ja, dann musst du dich so und so verhalten. Ja. Also nach unten treten, nach oben buckeln. Ja. Ja,
zum Fahrrad.
So Fahrradfahrer, ja. Mhm. Und das, wie gesagt, ist diese Psychostruktur. Letztendlich kann man sagen, wir sind Gefangene dieser Art von Normopathie in unserem Bewusstsein. Das muss man verstehen. Da sitzt sozusagen der Gefängniswärter. Also wir sind die eigenen Torwächter. Mit dieser Psychostruktur halten wir uns und unser Bewusstsein selber gefangen.
Ja.
Und das Verrückte, wir geben diese Struktur ja weiter. Das ist das, wenn wir uns nicht dessen bewusst werden. Das ist das Entscheidende. Und das sind diese ganzen transgenerationalen Traumamuster, die man ja kennt, von Generationen, die eben Kriegstraumata erlebt haben, Bindungstraumata erlebt haben, ja, und die dann später selber Kinder bekommen haben und so weiter und das nie aufgearbeitet haben. Ja. Und das kommt irgendwann im Alter, wenn dann sozusagen die Ruhe einkehrt, kommen die ganzen Muster, als ob es gestern erst passiert wäre, wieder ins Bewusstsein. Und dann sind diese Menschen natürlich meistens völlig damit überfordert.
Ja.
Und wir haben gar nicht genug Traumatherapeuten, um das Ding, was wir karmisch hier mit uns rumschleppen, als Deutsche zum Beispiel, aufzuarbeiten. Ja, das ist also eine riesen karmische Last, die wir aufgrund der Kriege und aufgrund der verschiedenen ideologischen Einflüsse, die hier wie so eine Art Gesellschaftsfeldversuch stattgefunden haben, die Menschen hier geformt und konditioniert haben.
Ja.
Damit haben wir es zu tun. Das ist eine gewaltige Aufgabe.
Ja.
Da müssen wir ran, es hilft nichts.
Ja.
Ja, und jetzt gucken wir uns mal, sagen wir mal das größere Bild an, weil wir reden ja immer von dem Thema Zeitalter. Wie ändern sich sozusagen Zeitalter? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich immer klar zu machen, worauf es jetzt wirklich ankommt in dieser neuen Zeitqualität.
Ja.
Und ich habe hier mal so eine Zusammenstellung gemacht, dass wir uns mal die verschiedenen Zeitalter anschauen. Also mal ganz grob gesagt, gab es mal eine materiell orientierte Epoche und wir sind jetzt in einer psychisch-geistig orientierten Epoche. Und wir sehen das auch in der materiell orientierten Epoche, haben wir also eine Gesellschaftsform Jäger und Sammler, wo es also erstmal um das reine Überleben geht, wo es also um die Nahrung geht, Nahrung beschaffen, Werkzeuge erstellen, später die Sesshaftigkeit in Form der Agrargesellschaft, ja, also auch wieder Nahrung, also dieses Thema erstmal diese physische Bedürfnisbefriedigung erstmal gewährleisten, satt werden, materielle, körperliche Vollversorgung und solche Sachen. Und dann sind wir irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, in die Industriegesellschaft gekommen. So, und die Industriegesellschaft hat natürlich die Massenproduktion herbeigeführt, die automatisierte Massenproduktion. Und damit haben wir natürlich enorme Bedürfnisbefriedigung, was die materiellen Bedürfnisse anbelangt, bekommen. Wir haben aber auf der anderen Seite unsere menschlichen Bedürfnisse, die Beziehungsbedürfnisse, sind dann nach und nach immer mehr unter die Räder geraten.
Allein, dass die Väter 12 Stunden weg waren.
Richtig. Ganz genau.
Ja.
Früher waren ja eben die in den Gemeinschaften, in den Großfamilien, da waren die Kinder unter vielen Erwachsenen, konnten gucken, was die machen und wie du sagst, dann waren die weg. Und gerade für Jungs ist es fatal und viele Jungen wurden nicht lange genug bevatert. Mhm. Ja, oder wenn dann von Vätern, die vielleicht kriegstraumatisiert waren und dann auch nur Tyrannen waren und ihre eigenen Traumamuster gar nicht verstanden haben und dann mit Wut und Aggression auf die Söhne eingeschlagen haben. Und das sind diese Dinge, mit denen wir es heute zu tun haben. Und deswegen können wir auch unsere Probleme, die wir heute haben, nicht durch Technik alleine lösen. Denn wenn wir uns das anschauen, wir haben also diese Industriegesellschaft, wir haben die Informationsgesellschaft, ja, an der befinden wir uns ja gerade. Man spricht ja von diesen Kondratjew-Zyklen, also so bestimmte Wirtschaftszyklen, die getragen werden durch verschiedene Innovationen wie Dampfmaschine, Elektrizität, Verbrennungsmotor, Computerentwicklung und so weiter. Also diese typischen Basisinnovationen, die dazu beigetragen haben, dass so eine ganze Wirtschaftsentwicklung richtig so einen Aufschwung erlebte. Und wir haben momentan, erleben wir eine ganz interessante Entwicklung. Wir erleben gerade die letzten Auswirkungen der Digitalisierung. Das ist also dieser ganze Transhumanismus und dieses künstliche Intelligenz und was da alles hintersteht, ist keine wirkliche neue Innovation, sondern es sind die Auswirkungen der Digitalisierung, die bereits in den 1940er und 50er Jahren angefangen hat. Das heißt, von dieser Seite, von dieser Branche wird es keinen großen Innovationsimpuls für die Gesellschaft mehr geben können. Aber der Engpass liegt woanders. Das ist nämlich, sind wir, das ist unser Innenleben. Das heißt, wenn wir anfangen, jetzt nach innen mehr zu schauen, also in diese psychisch-geistige orientierte Epoche treten wir ein,
ja,
und auf unsere Gesundheit jetzt mehr achten, das ist die körperliche Gesundheit, die psychosoziale Gesundheit, die ökologische Gesundheit, also Umweltverschmutzung, mhm, und so weiter, wenn wir da den Fokus drauf richten und die verfügbare Information und das verfügbare Wissen der Menschheit nutzen, um diese Probleme zu lösen, also die Bindungstraumata, diese ganzen karmischen Altlasten, die wir in uns tragen, die unser Innenleben bewirken, die diese Psychostruktur hervorgebracht haben, die Menschen abgestumpft hat emotional, die diese Empathielosigkeit hervorgebracht hat. Wenn wir da hingucken und da anfangen, dann wird es eine Innovationsschub geben, den können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen. Dann wird also der Mensch, die menschliche Qualität wird in den Mittelpunkt gerückt. Der Mensch mit seinen Bedürfnissen.
Das ist wichtig. Ne? Du hast hier das Wort Innovation.
Ja.
Verbinden wir im Allgemeinen nur mit technischen,
richtig,
Sachen. Jetzt geht es aber um das Menschliche. Ne, dass man also Innovationen jetzt mit dem Menschlichen verbindet. Also menschliche Innovationen.
Richtig.
Wie kann denn sowas aussehen? Ja, wie gesagt, weil wir so konditioniert sind, dass wir, ja, Innovation, ja, immer nur technisch sehen. Ne? Ja. Jetzt, was weiß ich, 5G als die Innovation, oder Blu-ray oder wie sie alle hießen. Es geht um das Menschliche.
Die Vollbeschäftigung bekommen wir nicht mehr durch die Digitalisierung hin, sondern indem wir uns auf den Menschen mit seinen biologischen Bedürfnissen konzentrieren. Ich sag ja, wir haben nicht genügend Traumatherapeuten, die wir eigentlich bräuchten. Wir haben nicht genug Pflegekräfte, wir haben nicht genug im sozialen Bereich. Ja. Weil da liegen die großen Problemfelder. Das sind die Engpässe. Und die Engpässe haben gleichzeitig auch die Chance, die Wachstumsmotoren der Zukunft zu sein. Aber nicht im kranken Wachstum, wie wir es bisher hatten,
ja,
sondern,
ja,
im qualitativen Wachstum.
Genau.
Weil es geht ja hier um einen Bewusstseinssprung, den wir machen können. Und das habe ich nochmal versucht, hier zusammenzufassen. Also wenn man die letzten 5 Technikzyklen, die sogenannten Kondratjew-Zyklen, sich anschaut, dann waren die hauptsächlich Materialismus.
Ja.
Es ging um eine stetige Verfeinerung der Technik, angefangen, ja, von der Dampfmaschine bis hin zum Mikroprozessor.
Genau.
Alles wunderbar, die Technik können wir nutzen. Aber das Problem ist, in diesem Zeitalter, in diesen letzten 200 Jahren, haben wir uns hauptsächlich auf die Außenwelt konzentriert. Wir haben also immer schön nach außen geschaut, wir haben nur das Materielle gesehen, wir haben uns auf Maschinen konzentriert, wir haben uns voneinander getrennt. Wir haben eine Denkweise uns angeeignet, die Welt, wie sie um uns herum ist, ein vernetztes System, zertrennt, zergliedert, in Schubladen packt, ja.
Also schon in der Schule, ne, durch die,
ja,
Trennung
der Fächer.
Der Fächer, ja.
Ja. Konkurrenz, Wettbewerb durch das Geldsystem, zinsbasiertes Geldsystem. Angst und Hoffnung, also und auch dieses rein rational, da sind wir Deutschen ja besonders gut. Also wenn man entsprechend gefühlsgepanzert ist und empathielos ist, dann kompensiert man das halt mit einem Intellekt, den man entsprechend überzüchtet und dann sehr technisch und sehr rational und logisch ist. Also sehr digital denkt, also sehr horizontal, aber nicht wirklich analog. Also ist auch, sag ich mal, Wissen muss man auch fühlen. Es ist nicht nur dieses rein rational-logische Verständnis. Ja, und ich nenne es einfach mal ein satanisches System, weil es ist ein Ego-System. Das ist ja nichts anderes. Die satanischen Kräfte sind ja letztendlich diese Ego-Strukturen, die wir haben. Und zwar extrem übersteigert, wenn man so will. Und das ist diese Normalität, die wir eigentlich nicht als Normalität, sondern als normopathisch bezeichnen müssen. Und jetzt stehen wir an einem Entwicklungssprung und wir selber sind der Engpass. Wir entscheiden, wie schnell das geht, in den 6. Kondratjew, wo es also darum geht, die Probleme, die sich jetzt durch die ersten 5 angehäuft haben, nämlich die menschlichen Probleme, endlich mal anzugehen.
Ja.
Das heißt, wir müssen aufhören, nach außen zu schauen, es sei denn, wir schauen auf den anderen und sehen, dass wir etwas in ihn projizieren. Das ist wiederum was anderes. Das ist so eine Art gegenseitiges Coaching. Hier geht es jetzt aber darum, nach innen zu schauen, in die eigenen Themen reinzuschauen. Also Innenweltwahrnehmung, sage ich dazu. Selbsterkenntnis, Persönlichkeitsentwicklung, psychosoziale Gesundheit. Also, wie gehen wir miteinander um? Wie gehe ich mit mir selber um? Wie gehe ich mit der Natur um? Wie gehe ich mit den Kindern um? Ganz wichtiger Punkt. Also, Verbindung, Kooperation, Liebe und Herzqualität. Das hat der Hubert Mörle so wunderbar auf den Punkt gebracht.
Ja.
Es geht um Herzqualität.
Ja. Ja.
Die ersten, man könnte sagen, 5 Kondratjew-Zyklen, das war so die Basissicherung. Also man kann das analog den Chakren auch sehen.
Mhm.
Das war so sozusagen die Grundversorgung. Und dann noch irgendwann so dieses Macht-Kontrolle-Ego. Und jetzt sind wir an einem Punkt, und das ist dieser qualitative Sprung, den wir machen dürfen, ja, dass wir diese Verbindung plötzlich zu den anderen Menschen, zu den anderen Geschöpfen sehen, fühlen. Ja. Es geht um ein Gefühl.
Ja.
Ja? Die Herzqualität ist das, was blockiert ist bei vielen. Warum haben so viele Menschen Herz-Kreislauf-Probleme? Das ist nicht wegen der Ernährung und so weiter, sondern weil sie blockierte Herzchakren haben, weil sie nicht fühlen. Das sind garantiert ganz großer Anteil, diese traumatisierten Menschen in der Kindheit, die dieses Gefühl nicht mehr haben, diese Herzqualität. Und das ist die Kette, die auch in den Märchen mit dem eisernen Heinrich zu Hause. Die müssen wir brechen. Das ist das Muster, das wir aufbrechen müssen. Das ist der Punkt.
Ja.
Und dann kommen wir in unsere Natürlichkeit. Und dann sind wir auch wieder in der göttlichen Schöpfungsordnung. Und da wollen wir hin.
Ja.
Weil das andere ist sozusagen eine Sackgasse, ist ein Untergang. Das führt in nichts. Die technokratische Welt entmenschlicht uns und das Böse selber wird sich auch selbst zerstören. Also es hat für keine von uns die Zukunft. Das Böse wird sich selbst zerstören und die Menschen werden sich zerstören lassen, wenn sie sich in diese Muster hineinbegeben. Also können wir nur sagen, nein, wir wollen das nicht. Ganz einfach. Ja? Und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir diesen Kreislauf durchbrechen können, weil ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig. Das heißt, der Schlüssel für das goldene Zeitalter oder in das goldene Zeitalter ist die Frage, wie kann ich den Teufelskreis der Normopathie durchbrechen? Und diese Abbildung habe ich jetzt hier nochmal gewählt, allerdings mit einer kleinen Erweiterung, indem ich jetzt mir selber Gedanken gemacht habe, wo müssen wir jetzt ansetzen? Wo müssen wir quasi die Muster durchbrechen?
Ja. Ja?
Und das kann man halt hier sehr schön sehen. Wir haben natürlich erstmal die Aufgabe, Punkt 1, an uns selbst erstmal sich dieser Sachen bewusst werden. Deswegen rede ich darüber. Viele haben vielleicht so eine Ahnung, dass da was sein könnte. Aber die meisten haben nicht die Vorstellung oder das Verständnis, wie stark die Kindheit, die Qualität der Kindheitserfahrungen den Alltag jetzt in der Gegenwart beeinträchtigt.
Ja.
Und zwar meistens blockiert beeinträchtigt. Also wie so eine Art Gummiband wirkt, das immer wieder zurückzieht. Immer wieder in bestimmten Situationen werden bestimmte Muster getriggert und man ist dann in dem Moment in diesem emotionalen Zustand, in dem das Muster entstanden ist, also keine Ahnung, vielleicht 6, 7 Jahre oder 14 Jahre, je nachdem, wann das war, und kann plötzlich nicht mehr agieren. Wo einer sagt, Mensch, du hast doch Vernunft und Gewissen, warum verhältst du dich so komisch?
Ja.
Ja, weil der in seinem Film ist.
Genau.
Ja, weil der Film durch bestimmte Einflüsse getriggert wurde. So.
Also zu wünschen wäre das tatsächlich, dass junge Menschen sich auf den Weg machen, wenn sie vorhaben, Eltern zu werden.
Das ist der erste Schritt.
An sich ein Stück
zu arbeiten. Das ist die Bewusstwerdung, du hast es ja hier auch stehen, die Bewusstwerdung dieser Traumamuster. Weil da müssen wir anfangen. So. Und dann natürlich ganz klar, diese Unreife, die sich ja dadurch diesen Mustern ja letztendlich widerspiegelt, die muss man angehen. Hm. Ja, man muss im Grunde auch eine gewisse Zeit zum Nachreifen haben. Denn wenn man das nicht macht, dann wird man Situationen später erleben, wenn man Kinder hat, die immer wieder diese Unreifemuster triggern werden.
Ja.
Und das ist dann leider ein Verhaltensmuster, was dann hochkommt, was wieder dann negativ aufs Kind unter Umständen wirkt. Und damit geben wir dieses Muster ja weiter. Das heißt, es ist sehr viel Bewusstseinsarbeit, die notwendig ist. Aber die ist wichtig. Wenn wir wirklich eine Veränderung herbeiführen wollen, ist das auf jeden Fall wichtig. Also erstmal sich die Sachen bewusst werden, deswegen rede ich darüber, dass man überhaupt versteht, was ist Normopathie und dass wir alle irgendwo einen an der Klatsche haben, sage ich mal so, weil wir alle in diesem System ja groß geworden sind und entsprechend mehr oder weniger Traumamuster erfahren haben und sie mehr oder weniger kompensiert haben. Ja? Und trotzdem, wir haben da alle unser Säckelchen zu tragen und uns mal bewusst zu werden und irgendwann auch mal dieses Säckelchen auch mal abzugeben.
Genau, um es nicht an unsere Kinder weiterzugeben.
So, das heißt also im zweiten Schritt geht es darum, diese Traumamuster eben zu erkennen beziehungsweise diese Unreife zu überwinden. Und da geht es ganz viel um dieses Thema Gefühle. Also ein Mensch, der wirklich Herzqualität hat und fühlt, der wird vieles nicht mehr mit seinem Kind machen können. Das wird ihm wehtun. Das wird ihm Schmerzen bereiten.
Ja.
Da wird er sagen, das mache ich nicht. Ich werde meinem Kind das nicht aussetzen, ja, diese Einflüsse. Weil die sagen, das muss man so machen. Das ist halt so. Man macht das ja so. Und ich fühle, nein, das ist nicht richtig. Ja? Und das ist ganz wichtig, weil dieses Gefühl ist eigentlich unser Wahrheitskompass. Unsere Instanz, die uns sagt, das ist richtig, das ist falsch. Ja? Und wenn wir zu sehr im Kopf sind und das irgendwie schönreden und zurechtreden, ja, dann geben wir es weiter. Dann tun wir wieder die Gewalt denen an.
So. Ja.
Und dann sind die traumatisiert, gefühlsgepanzert und dann geht das ganze Programm weiter los. Das heißt, wir müssen auch anfangen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass der Mensch ein Stammmensch ist. Mhm. Dass wir also eine generationsübergreifende Verantwortung tragen, wenn wir Kinder haben, wenn wir eigene Familien haben. Weil wir geben ja Muster weiter.
Ich gebe nur, da hast du es ja wunderbar nochmal zusammengefasst mit dem Schlüssel.
Ganz genau.
Ja.
Ja, das geht also um dieses dieses Stammmenschbewusstsein, es geht um die Selbstverantwortung und es heißt letztendlich auch, das ist der dritte Schritt, dass wir mit den Kindern völlig anders umgehen. Zum Beispiel einfach uns darum bemühen, eine völlig andere Art von Geburt.
Ja.
Ja, viele haben einfach Angst, deswegen gehen sie ins Krankenhaus und sagen, ja, es kann ja alles passieren, aber man muss sich bewusst machen, die meisten Kinder auf dieser Welt werden immer noch außerhalb von Krankenhäusern geboren.
Ja.
Und auf ganz natürliche Art und Weise. Also scheint das irgendwie eine normale biologische Geschichte zu sein.
Milliarden von Kindern sind außerhalb der Krankenhäuser geboren.
Richtig, ja. Aber hier wird einfach, weil wir wissen, da ist natürlich ein Riesengeschäft dahinter und so weiter, auch die Medizin muss ja ständig wachsen, neue Märkte erschließen, wird mit ganz viel Angst den Frauen eingeredet, aber auch den Männern, es wäre nicht so sicher und so weiter und so fort. Ja. Und sich da als junge Eltern diese Sicherheit wieder zu gewinnen, sich damit mal beschäftigen. Ja. Ich meine, wenn eine Schule ideal wäre, dann würde sie auch die jungen Menschen mal genau erklären, worauf es bei einer natürlichen Geburt ankommt, wie man sich darauf vorbereiten kann und dass es völlig natürlich ist und in den meisten Fällen auch immer gut geht und so weiter. Oder man bestimmte Voraussetzungen schaffen kann und so weiter. Passiert ja nicht. Ja? Mhm. Aber das wäre sozusagen das, was notwendig ist. Das heißt, auch der Umgang mit Kindern, also wie der Start ins Leben ist, aber auch die Fremdbetreuung, dass man versteht, Bindung ist der Schlüssel. Ich glaube, viele Pädagogen haben von diesem Thema Bindung so wenig Ahnung, ja, und das müsste viel breiter gestreut sein. Viel mehr muss über dieses Thema gesprochen werden, wie wichtig Bindung ist für das ganze Leben. Das heißt, die ersten ungefähr 7 Lebensjahre sind so wichtig, dass da eine solide Verbindung zwischen den Eltern und den Bezugspersonen, es können ja auch Großeltern sein oder andere, auf jeden Fall erwachsene Bezugspersonen, zu den Kindern aufgebaut wird. Das ist so wichtig. Es geht nicht nur um die körperliche Nahrung oder das Nähren mit irgendwelchen Essen.
Oder Wissen.
Sondern um wirklich diese emotionale Zuwendung, Aufmerksamkeit, Hinwendung zum Kind. Das ist eine dermaßen große Verantwortung und es ist eine Aufgabe, die heute noch so gering geschätzt wird in dieser Gesellschaft. Ja? Man fragt sich immer, wo werden Gelder investiert? In Kindergärten. Investiert doch mal in Programme, wo Mütter gezielt geschult werden, dass sie sozusagen, bevor sie ein Kind haben dürfen, erstmal Bindungswissen bekommen und auch unterstützt werden in dieser Hinsicht, das auch dann praktisch umsetzen zu können, dass die Familie so stark entlastet wird. Geld ist genug da. Mhm. Ja? Aber der Schwerpunkt wird leider immer noch auf die falschen Sachen gelegt, nämlich auf Dinge, die eigentlich diesen Teufelskreis der Normopathie weiter zementieren, indem mehr Kindergärten gebaut werden. Und das gleichzeitig als Fortschritt verkauft
wird. Und mehr Altenheime.
Ja. Genau.
Und die schön weit voneinander getrennt. Weil das ist so meine Vision, dass endlich wieder die Generationen zusammenkommen. Aber nicht auf eine Weise, wie es früher war, eben das eher zum Leidwesen der nachfolgenden Generation war, weil da irgendwelche diktatorischen Sachen waren, sondern einfach, dass die Alten wieder ihre Würde zurückbekommen. Die Kinder, Menschen haben, die Zeit für sie haben, ja, die ihnen zuhören oder denen sie gerne zuhören, was habe ich ja, als Kind gerne meinen Eltern, die hätten ja meine Großeltern sein können, sogar erzählt von früher. Ja, oh, ich konnte nicht genug bekommen. Ja, sowas. Also das ist so meine Vision. So. Wieder dieses Intergenerative.
Ja. Für die Alten wäre es gut, sie haben eine Aufgabe, sie tragen Verantwortung für die Kinder. Ja. Die Kinder kriegen die Zuwendung, haben wichtige Bezugspersonen, sie können von dem Wissen und der Erfahrung der Älteren profitieren. Ich glaube, in Kanada hat man das mal gemacht, wo man also in einem Altenheim oder Pflegeheim auch den Kindergarten mit, oder hat die zusammengebracht und das war erstaunlich, natürlich, klar. Ja. Das ist menschliche Zuwendung, es ist einfach menschliche Zuwendung. Und das ist das, was uns sonst durch diese Normopathie immer mehr abhanden kommt.
Und es ist so einfach.
Die Lösung ist immer sehr einfach.
Ich wollte sagen, es geht einfach durch Zuwendung und Energie der Aufmerksamkeit, um die dann keiner mehr betteln muss. Oder, ich sage immer, dass man irgendwelche wie Sachen im Norddeutschland Dönikens macht, irgendwas kaputt macht, damit man irgendwie Aufmerksamkeit erregt.
Richtig.
Und das geht ja bis ins Jugendliche oder auch Erwachsenealter. Ja. Eigentlich. Ja, 2 Arten des Handelns. Die eine Art aus Liebe und alles andere ist Schrei nach Liebe. Ja.
Und hierzu zählt für mich auch ganz wichtig die Rolle der Väter.
Ja.
Die ist sehr unterrepräsentiert in der heutigen Zeit. Und die sind so wichtig. Ja? Und das weiß man auch aus den entsprechenden Forschungen, wenn Jungen, vor allen Dingen Jungen, es geht um Jungen, aber auch Mädchen, aber vor allen Dingen jetzt Jungen, wenn die nicht genügend oder ausreichend bevatert wurden, dann haben sie eher den Hang, kriminell zu werden, in Gangs, was weiß ich, und so weiter, ja, und Drogen zu nehmen.
Habe ich in der Jugendwerkstatt als das, also 12 Jahre mit Jugendlichen arbeite, als das Einende, was mir als erstes aufgefallen ist, dass 80, 90% dieser jungen Männer keine Väter im Sinne von, ja, dass sie hinter ihnen standen, ja, dass sie für sie einstanden, ja, oder. Also von gestorben, getrennt, Alkoholiker, wie auch immer, also egal, ja, aber das war das eine Vaterlos.
Ja, und darum eigentlich geht es. Das ist, also der Vater hat so eine wichtige Rolle.
Ja.
Ja, vor allen Dingen, sag ich mal, ab dem 6., 7. Lebensjahr. Ja, in den ersten Jahren sind vielleicht, ist die Mutter noch wichtiger. Aber dann irgendwann bei den Jungs tritt der Vater oder überhaupt eine männliche Bezugsperson. Ja. Und auch da der Appell, dass sich die Männer dessen mal bewusst werden, welche wichtige Aufgabe sie haben. Sie sind nicht einfach nur die Gelderbringer und die Beschützer und das war's, sondern sie haben ganz wichtige prägende Aufgaben. Auch für die Mädchen.
Ja.
Ja. Auch für ihre Töchter sind sie die ersten Männer, wenn man so möchte. Und die prägen damit, ja.
Absolut.
Ja. Und dann haben wir natürlich den vierten Punkt hier, das Thema ganze, diese staatliche Zwangsbeschulung, ja. Auch das muss sich ändern. Ja. Weil diese Art von Schule, wie wir sie heute haben, ist nicht mehr zeitgemäß. Die Schule hatte eine völlig andere Aufgabe, als sie entstanden ist, vor allen Dingen im 19. Jahrhundert, Industriezeitalter. Sie sollte einfach diese Arbeiterschaft hervorbringen, die dann in den großen Fabriken für die Räuberbarone arbeiten konnte.
Ja. Ja?
Oder Industriebarone. Und wir brauchen also eine andere Art von Bildung, ganzheitliche Bildung, freie Bildung. Und um jetzt mal, ich sag mal, gewisse Qualitätskriterien auch zu zeigen, damit das nicht nur dieser Begriff ist, ganzheitlich. Ja, man kann ganz konkret an bestimmten Fähigkeiten oder bestimmten Eigenschaften, die ein Kind dann besitzt, sehen, ob die Erziehung, aber auch die Bildung, die es genossen hat, gut war oder nicht. Und das, finde ich, sollte man als Maßstab heranziehen, woran man verschiedenste Konzepte, die es da draußen gibt, bemessen kann.
Ja.
Ja?
Und das können
Da habe ich noch mal was
zusammengefasst, Fähigkeiten, die Kinder fürs Leben brauchen.
Ja, also welche Fähigkeiten
sind das? Ihr Leben meistern zu können.
Richtig.
Ja.
Also die Fähigkeit, Vertrauen in die eigene Welt. Das heißt aber auch Vertrauen in sich selber, also Urvertrauen.
Ja.
Inneres Sicherheitsgefühl, aus dem heraus entsteht es der Mut zum Handeln.
Ja.
Dann aber auch Liebesfähigkeit, Mitgefühl, da sind wir wieder beim Thema Gefühle. Also gefühlsgepanzert oder eben nicht gefühlsgepanzert. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Empathie und Neugierde aufs Leben. Also dieses Emergenz, aus sich selbst heraus motiviert die Welt entdecken wollen. Ja. Und nicht nur da passiv da sitzen und dann immer nur Befehle ausführen. Fähigkeit zum Finden der eigenen Bestimmung im Leben. Da spielt der Vater auch eine ganz große Rolle. Ja, der hat die Aufgabe, den Kindern, auch den Frauen dabei zu helfen, ihre Bestimmung im Leben zu finden. Der ist sozusagen auch der geistige Lehrer. Ja. Nein, den Kindern dabei zu helfen, auch ihre Bestimmung im Leben zu finden. Weil wenn ein Mensch eine Bestimmung im Leben gefunden hat, dann hat er Sinn, dann hat er Glück. Und dann ist er ganz anders motiviert, als wenn er irgendwie nur durch die Umstände des Lebens so irgendwo hingetrieben wird.
Ja.
Aber auch wichtig, die Fähigkeit zur Unterscheidung von Wahrheit und Lüge.
Oh.
Ja? Also Ego oder Selbst. Authentizität, Ehrlichkeit sich selbst und anderen gegenüber. Ja, das heißt auch wieder dieses, bin ich mit mir im Reinen, mit meinem Gewissen oder eben nicht.
Da kommt die Güte für mich, die Güte ins Spiel.
Natürlich, natürlich.
Nur mit Güte kann ich wahrhaftig sein.
Richtig,
finde ich.
Richtig, richtig. Dann habe ich hier noch Fähigkeit zur eigenständigen und inneren Handlungsmotivation. Also auch wieder dieses aus sich selbst heraus, also sich selbst motivieren können. Nicht durch Außen, sondern auch durch Innen. Also das ist wieder die Sinnfrage. Wenn ich etwas Sinnvolles in der Tätigkeit sehe, dann bin ich motiviert. Ja? Weil ein Mensch ist ein Sinnsucher und ein Sinnfinder. Und ein Mensch braucht Sinn.
Ja.
Sonst kann er nicht langfristig bestimmte Dinge tun. Die Fähigkeit zur gewaltfreien Kommunikation. Ja? Also die Sprache, die Entwicklung der Sprache, die Feinheiten der Sprache kultivieren und lernen. Weil auch die Sprache, der Spracherwerb formt unser Weltbild. Fähigkeit zur Kooperation mit anderen Menschen, Hilfsbereitschaft. Auch wieder eine Sache, die auf Mitgefühl basiert. Dass ich das Leid des anderen nicht nur sehe, sondern auch fühle und dadurch auch motivierter bin, ihm wirklich zu helfen.
Ja.
Eigen- und Selbstständigkeit, Selbstachtung, Autonomie. Ja? Also nicht diese angepassten Pflichterfüller, die immer nur Befehle brauchen, sondern dass ich sage, nein, ich kann aus mir selbst heraus etwas erschaffen. Ich bin hier, weil ich einen Plan habe. Ja, also ich bin mir meiner selbst bewusst und ich kann aus dem, was ich mitgebracht habe, auch schon sehen, welchen Plan ich vielleicht hier zu verleben habe. Es muss also nicht ständig jemand kommen und mir sagen, was ich zu machen habe.
Mhm.
Dazu gehört auch die Fähigkeit zum eigenständigen Denken. Dass ich also kritisch Fragen stelle und auch stellen darf und nicht dafür getadelt werde, sondern im Gegenteil eher gelobt werde, wenn ich sage, hey, ich habe jetzt mal solche Fragen und ich gehe auch diesen Fragen nach und will eine Antworten darauf bekommen. Weil das fördert dieses eigenständig motivierte Handeln natürlich. Und das sind aus meiner Sicht so die wichtigen Fähigkeiten, die Kinder entwickeln sollten, wenn sie eine normale Erziehung, also oder eine natürliche Erziehung genossen haben, die eben bindungsbasiert ist. Und wenn sie eine freie Bildung erhalten haben, die die Kinder nicht unter Zwang und Druck setzt, sondern die das, was in ihnen drin ist, den Rahmen schafft, damit es sich entfalten darf. Ja. Und es ist egal, wie wir dieses Konzept nennen, ob wir Montessori sagen oder Schitininien oder was auch immer, es ist völlig egal, wie wir das Etikett drauf nennen. Entscheidend ist nur, dass am Ende solche Fähigkeiten bei den Kindern ankommen. Und dann ist es ein offensichtlich gutes Konzept, mit dem man die Kinder in die Welt entlassen kann und auch ein gutes Gefühl hat, weil sie dann auch wirklich in der Lage sind, in dieser Welt etwas zum Positiven zu verändern. Der Schlüssel sind diese Fähigkeiten der Kinder.
Ja, und meine Erfahrung ist, wenn wir uns als Eltern oder Großeltern darum kümmern, oder sozusagen hinwenden an diese Themen, dass unsere Kinder und Enkel ja jetzt was anderes erfahren als wir selber, dann nehmen wir uns selber ja mit. Ja, wir tun auch uns.
Das ist unsere Selbsttherapie.
Ja, es ist unsere Therapie, wenn wir das erkennen, dass wir uns in den Kindern auch heilen.
Für mich war mal damals vor vielen Jahren ein Schlüsselsatz: Kindererziehung ist Selbsterziehung. Ja, wenn man das begriffen hat, wenn du also bestimmte Marotten und Eigenarten nicht willst, dass dein Kind die hat, dann schau erst mal bei dir selber, ob du die hast, ob das Kind jetzt die nachahmt. Und wenn du das nicht willst, dann stell sie bei dir ab.
Genau, und schlag
und lebe es anders vor.
Genau, schlag nicht auf deinen Spiegel ein.
Richtig, ganz genau.
Reik, das war wieder mal ziemlich kompakt. Aber das Schöne an den Videos ist, man kann zurückspulen, auf Stop drücken und nochmal anhören. Also das goldene Zeitalter ist etwas, was unseren Geist frei macht. Und für unsere Kinder, für die Zukunft, aber eben auch für uns, die schon da durchgegangen sind. Ja. Durch dies fand ich manchmal vielleicht richtig Märtyrertum oder so, der Bindungslosigkeit, dass wir das jetzt in uns heilen, mit unseren Kindern und Enkeln. Ja. Ich danke dir, Reik, und du kommst mal wieder, ne?
Sehr gerne.
Super. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, das war sehr, sehr kompakt, aber wir dürfen losgehen. Anfangen. Wo auch immer, an welcher Stelle es ist, im Prinzip egal, weil alles mit allem zu tun hat, genau wie in unserem Leib, ja, der Darm ja auf das Gehirn Einfluss hat, auf die Lunge, auf die Leber, wie auch immer, alles ist mit allem verbunden. Und wo es jetzt leicht erscheint, vielleicht einfach ansetzen und so, hier mache ich jetzt was anders, auch wenn ich es bisher so oder so getan habe, weil man das so tut, ja, egal. Fangt an, an dem Punkt, der euch jetzt als nächstes einfällt. Und dann hat das Konsequenzen, dass einem die anderen Sachen auch leichter fallen. In einem anderen Muster an das Leben ranzugehen. Jetzt habe ich aber fast wieder gepredigt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, unten drunter findet ihr weitere Informationen zu Reik und seiner Arbeit. Und ich danke für eure Aufmerksamkeit und sage für heute Tschüss.